Antje Herr Barocca. Frau Bast, Frau Becker. Frau Boge. Frau Bosse, Herr Degen, Frau Endres. Herr Enter, Frau Go, Herr Goretzki, Frau Guyot, Herr Hahl, Frau Herz, Herr Hopp, Frau Ibach, Frau Kaufmann, Frau Kraus, Herr Krombacher, Frau Malsi, Frau Meister, Herr Neten, Frau Zuchowski, Frau Piretzis, Frau Rehn, Herr Reif, Frau Stroh, Frau Tetzlaff, Frau Zorbach. So. Wir sind noch im fünften Kapitel über die Probleme und Ambivalenzen, also Vielsäuligkeiten, Mehrdeutigkeiten von Toleranz. Ich hatte Ihnen gezeigt, dass es nicht möglich ist, auf ein und derselben Ebene Toleranz zu begründen. Wenn ich also religiöse Toleranz einfordere, dann kann ich das nicht selbst religiös machen, also auf religiöse Weise tun, weil wenn ich das auf religiöse Weise tue, dann widerspreche ich meinen eigenen Ansprüchen, die ich religiöserweise habe. Deswegen kann man im Grunde Toleranz nur begründen, wenn man auf eine andere Ebene, Argumentationsebene ausweicht. Hier also zum Beispiel die Politik als Begründungsebene für die religiöse Toleranz, was allerdings bedeutet, dass umgekehrt die Politik dann sich religiös auch nicht komplett rechtfertigen lässt, weil sie nämlich auf diese Weise, indem sie das zu rechtfertigen versuchen würden, auf religiöse Weise auch wieder ihre religiösen Ansprüche verletzen oder beeinträchtigen würden. Wer das aber nun so macht, also das heißt, religiöse Toleranz politisch zu begründen, löst dabei das Grundproblem nicht, dass man eben eigene Positionen schwächt, indem man Toleranz begründet. Also auch dieses Modell auf eine andere Perspektive auszuweichen, funktioniert nicht. Dasselbe Problem ist eben auch der Fall, wenn ich nun religiöse Toleranz politisch begründe, denn damit gebe ich nämlich zu erkennen, dass die Politik von den eigenen religiösen Ansprüchen abweicht, also dass Politik sozusagen in religiöser Hinsicht ein Problem ist. Ich kann also mein politisches Handeln nicht länger mit meiner Religion begründen oder jedenfalls nicht ausschließlich begründen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn im Islam die Menschenrechte niedriger bewertet werden als die Ordnung der Scharia. Wenn man also sagt, wir achten die Menschenrechte, die universalen Menschenrechte, aber nur so weit sie der Scharia nicht widersprechen oder nur so lange, bis wir politisch die Scharia durchsetzen können. Die Eigendynamik des Politischen wird dann eben nicht akzeptiert, weil man sie religiös nicht rechtfertigen kann. Und das wiederum heißt, religiöse Toleranz kann eigentlich politisch nicht gerechtfertigt werden, weil nämlich die politische Rechtfertigung nicht vor der religiösen Perspektive standhält. Oder andersherum, religiöse Toleranz kann nur dann politisch gerechtfertigt werden, wenn damit eigene religiöse Ansprüche relativiert werden. Und das dürfte nicht nur für Muslime inakzeptabel sein, sondern das ist auch inakzeptabel für Christen, wenn sie sagen, die Bergpredigt ist für uns wichtiger als die UN-Charta der Vereinten Nationen der Menschenrechte. Auch andere Religionen oder andere Mitglieder anderer Religionen, die absolute Wahrheitsansprüche oder überhaupt Wahrheitsansprüche vertreten, dürften damit Probleme kriegen. Also kann diese Strategie auch nicht prinzipiell überzeugen, Toleranz einfach aus einem bestimmten Bereich durch Begründung aus einem anderen Bereich zu begründen. Diese Strategie überzeugt nur dann, wenn entweder der Begründungsbereich höhere Priorität, und zwar grundsätzlich höhere Priorität hat als der Anwendungsbereich, wenn man also sagt, wir sind zwar religiös und haben bestimmte Wahrheitsansprüche, aber diese Wahrheitsansprüche sind grundsätzlich niedriger zu bewerten als politische Ansprüche, oder wenn man bereit ist, seine eigene Position im Anwendungsbereich zu schwächen. Wenn man also sagt, eigentlich gilt ja die Bergpredigt, aber wir nehmen es nicht so genau. Deshalb bleibt manchen Autoren, die sich zum Thema Toleranz geäußert haben, nur noch übrig, die Toleranz pragmatisch zu begründen. Das ist also der zweite Weg der Toleranzbegründung, die pragmatische. Das heißt, wir haben eigentlich keine Gründe, warum wir eigentlich tolerant sein sollten, aber wir brauchen Toleranz halt doch. Man lebt einfach besser damit, wenn man tolerant ist. Warum lebt man besser? Weil tolerante Menschen weniger Krieg führen zum Beispiel, weil sie weniger gewalttätig sind. In einer toleranten Gesellschaft muss man weniger damit rechnen, in seinem persönlichen Lebensstil von anderen gestört zu werden. Es wird nicht ins eigene Leben eingegriffen und dann greift man auch nicht in das Leben eines anderen eben ein. Das sind alles keine moralischen Gründe, vor allem dann nicht, wenn man durch Krieg und Gewalt vielleicht seine eigenen moralischen Ansprüche doch besser durchsetzen könnte, als wenn man unmoralisches Verhalten toleriert. Das Toleranzargument ist vielmehr pragmatisch. Es lebt sich einfach besser so, es lebt sich ruhiger so, es passiert nicht so viel Unangenehmes und das wird schon die meisten überzeugen. Aber pragmatische Gründe überzeugen eben immer nur pragmatisch und nicht überhaupt. Es ist eben nicht prinzipiell richtig, dass das Leben immer ruhiger verläuft, wenn man tolerant ist. Und es ist nicht immer richtig, dass man weniger gestört wird, wenn man tolerant ist. Nehmen wir mal an, in Ihrer Nachbarwohnung spielt ein Kind Geige und zwar stundenlang am Tag. Sie könnten das tolerieren, weil Sie vielleicht sonst Ärger mit dem Nachbarn kriegen. Außerdem benutzen Sie öfter selber mal den Schlagbohrer und das könnte der Nachbar ja auch schlimm finden und dann protestieren und rüberkommen. Das ist also ein pragmatischer Grund, warum Sie jetzt tolerant sind und das Kind Geige üben lassen. Aber nehmen wir mal an, Ihr Nachbar ist von Ihnen abhängig in irgendeiner Weise. Zum Beispiel könnte er ein Mitstudent sein, der seine Hausarbeiten immer so schlecht schreibt, es sei denn, dass Sie ihm helfen und die Hausarbeit korrigieren, damit er überhaupt noch eine Chance hat, den Schein zu bekommen. Jetzt hätten Sie doch alle Macht, das Kind zu zwingen, das Kind von diesem Studenten zu zwingen, künftig nicht mehr Geige zu üben. Der Nachbar wird das akzeptieren und das Kind hat ja sowieso nichts zu sagen. Ich selbst war übrigens selbst mal der Geige spielende Nachbar und der direkte Bewohner in meinem Nebenhaus hat einmal während meiner gesamten Probezeit rhythmisch an die Wand geschlagen. Ich habe daraufhin meine Probezeiten etwas verkürzt und auch auf einen anderen Raum verlegt. Der Mann hatte also Erfolg mit seiner Intoleranz. Ich habe ihn dafür zwar öfter den Parkplatz weggenommen, aber manchmal ist eben Krieg pragmatisch die bessere Variante, als tolerant zu sein. Ich fand es trotzdem damals unmoralisch, dass er das gemacht hat. Hier haben wir also einen Fall, wo es aus pragmatischen Gründen viel besser ist, intolerant zu sein. Wenn also allein eine pragmatische Begründung hinreichend sein soll, weshalb wir tolerant sein sollen, dann ist es eben nicht hinreichend, sondern dann steht Toleranz auf sehr wackeligen Beinen, beziehungsweise sie ist dann eben immer nur hinreichend für bestimmte Fälle. Man kann dann Toleranz immer nur fallweise rechtfertigen, aber nicht prinzipiell. Deswegen bleibt eigentlich nur noch eine einzige Alternative übrig, wie man Toleranz begründen könnte, rechtfertigen könnte, und das wäre Toleranz als vormoralisches Prinzip zu achten oder beziehungsweise vormoralische Gründe zu finden, warum wir Toleranz achten. Was sind vormoralische Gründe? Es handelt sich hierbei um Gründe, die selbst nicht moralisch sind, aber wichtige Ressourcen freisetzen, damit wir moralische Begründungen abgeben können. Ressourcen für die moralische Begründung könnte zum Beispiel sein, man braucht diese Ressource, damit wir uns überhaupt moralisch verhalten können. Diese Ressource ist selbst nicht moralisch, aber wir brauchen sie, damit wir moralisch argumentieren können. Oder es fällt uns so leichter, moralisch zu begründen. Oder wir haben dadurch die besseren moralischen Argumente, wenn wir dieses moralische, vormoralische Prinzip zulassen. Oder man entdeckt moralische Gründe leichter, wenn man diese Ressourcen hat. Ich möchte einige Beispiele dafür geben, was so ein vormoralischer Grund sein könnte. Eine Bedingung für die moralische Argumentation ist zum Beispiel die Sprache. Wir können natürlich nur moralische Gründe anführen, also das heißt, wir können überhaupt nur dann moralisch argumentieren, wenn wir eine Sprache benutzen. Und trotzdem ist es keine moralische Pflicht, zu sprechen. Wir können auch schweigen. Es ist nicht moralisch verboten, zu schweigen. Im Gegenteil, manchmal kann es sogar moralisch geboten sein, zu schweigen, zum Beispiel, wenn man den Gesprächspartner ausreden lassen sollte, damit ein moralisches Argument auf den Tisch kommt. Es gibt auch keine Verpflichtung, eine bestimmte Sprache zu verwenden. Wir hatten das Thema ja schon mal vor einigen Sitzungen. Wenn ich meine eigene Meinung einbringen soll, dann muss ich zwar eine Sprache verwenden, aber es ist nicht zwingend, dass es ausgerechnet die deutsche Sprache ist. Sprachfähigkeit ist also selbst kein moralisches Gebot, aber Sprachfähigkeit ist immerhin eine Bedingung für die moralische Argumentation und insofern vormoralisch. Ich habe eben begründet, warum wir sprachfähig sein müssen, um moralisch zu argumentieren. Aber meine Begründung war selbst keine moralische Argumentation. Dieses Beispiel hat einen vormoralischen Grund im Sinne einer Bedingung für die moralische Argumentation vor Augen geführt. Ich gebe ein anderes Beispiel und möchte Sie dazu einbinden und fragen, wie eigentlich das Neue Testament moralische Ansprüche rechtfertigt. Wie macht es das Neue Testament ganz oft? Welchen Stil benutzt das Neue Testament, um moralische Ansprüche zu rechtfertigen? Brauchen Sie eine Murmelphase? Sieht so aus, gell? Und tauschen Sie sich ruhig mal aus. 1-2 Minuten. Ich glaube nicht, dass Sie sehr viel Zeit brauchen, aber einfach. Das Neue Testament hat einen bestimmten Stil, wie es moralische Argumente einbringt, aber es sind keine Argumente. Wer macht mal einen Vorschlag? Wie macht das Neue Testament das, wenn es moralische Ansprüche irgendwie begründen möchte? Sagen Sie nochmal Ihren Namen, bitte. Herr? Ja. Das heißt also, wir stellen Gebote auf. Das Neue Testament stellt Gebote auf. Ja? Ja, indem es andere Gebote dagegen setzt. Da wird einfach verordnet. Wissen Sie, wie das Doppelgebot der Liebe im Neuen Testament begründet wird? Ich sage es gleich, aber ich nehme erstmal Herrn Krombacher dran. Sie hat eine eigene Idee. Wie machen das die Gleichnisse jetzt? Analogien stiften?
Naja, insofern, als dass man Sinn dadurch entsteht, dass eine Problemstellung sich in abstrahierter Form in Gleichnis, das heißt in einer irgendwie wiederfindet und dass das Problem wieder so bleibt. Warum? Weil ich allerdings auch nicht. Das dann als Sinn stiften zu implementieren.
Okay. Jetzt zwei Sachen gehört in Ihrem Argument. Also einmal ist es Analogiebildung und das andere ist Sinnstiftung. Ist ja nicht dasselbe. Ne? Analogien schaffen ja erstmal Verhältnisse, wie sie da sind. Sinnstiftung heißt, es wird was Neues geschaffen.
Ja, aber eben durch diese Verhältnisbestimmung. Also das, ich glaube, dass man dass das oft so funktioniert, dass dadurch, dass man bestimmte Dinge wiedererkennt, sprich Analogien bildet, dass dadurch eine
Das wäre nochmal jetzt was Drittes, wobei Sie ja sagen, es ist alles miteinander verwoben, habe ich nichts dagegen, aber es wäre jetzt nochmal was Neues, nämlich durch Zeigen. Ne? Wenn ich etwas wiedererkennen soll, dann heißt es, das Neue Testament begründet moralische Prinzipien oder moralische Gebote durch Zeigen. Schaut hin, wäre dann sozusagen die Strategie. Gibt es noch andere Vorschläge? Was Herr Krombacher angedeutet hat und was Sie im Grunde gestreift haben, war, dass das Neue Testament ganz vorzüglich erzählt, Geschichten erzählt. Moralische Ansprüche werden dadurch in Geltung gebracht, dass etwas erzählt wird. Zum Beispiel der Apostel Paulus erzählt von seinem Bekehrungserlebnis und von seiner Begegnung mit Petrus, um damit zu zeigen, dass er moralisch Recht hat gegenüber Petrus im Galaterbrief Kapitel 1 und 2. Oder die Gleichnisse Jesu, die zum Beispiel etwas über den Zusammenhang von Dienst und Gnade sagen. Arbeiter im Weinberg zum Beispiel oder die königliche Hochzeit. Das Doppelgebot der Liebe wird auch mit einer Geschichte begründet. Es wird nicht begründet, warum es gelten soll, sondern es wird begründet, beziehungsweise es wird nicht begründet mit Argumenten, warum es gelten soll und auch nicht nur einfach, weil das und das der Fall ist, sondern es wird eine Geschichte erzählt, die veranschaulichen soll und insofern genau das, was Sie jetzt gesagt haben, indem man etwas zeigt, veranschaulichen soll, warum es richtig ist, dass das Doppelgebot der Liebe gilt. Das tut man nicht nur im Neuen Testament, eine Geschichte ist aber selbst kein Argument. Und eine Geschichte zeigt auch nicht die Reichweite eines Arguments auf. Sie zeigt also nicht auf, wie lange oder wie weit das gilt, was da gesagt wird. Und trotzdem erleichtern Geschichten uns, moralische Argumente zu verstehen und uns moralisch zu argumentieren. Das tut aber nicht nur das Neue Testament so, das machen auch Grimms Märchen oder auch Platons Dialoge oder auch viele Darstellungen aus der Literatur, die im Grunde die Bedeutung moralischer Regeln darstellen. Ich habe gerade vorhin einen Film von Donald Duck gesehen, der immer verliert, wenn er anfängt, Streit zu entfachen. Dann verliert er immer. Wenn er aber nicht anfängt, dann gewinnt er immer. Also es wird sozusagen mit dieser Geschichte dargestellt, dass man keinen Streit anfangen soll. Irgendjemand hatte sich gemeldet? Herr Krombacher. Das wäre genau, Johannes Fischer wäre eine Spielart. Ich komme auch auf noch eine andere, den Kommunitarismus, der im Grunde ganz ähnlich das versucht. Genau. Das heißt, Geschichten können wichtige Hilfen und Ressourcen für die moralische Argumentation bieten, ohne selbst moralisch zu argumentieren. Es ist also sozusagen ein vormoralischer Grund, warum wir bestimmte moralische Ansprüche einhalten sollen. Und schließlich noch ein Beispiel, warum man mit manchen vormoralischen Gründen moralische Argumente leichter entdeckt Und das ist eben genau die Position des sogenannten Kommunitarismus. Der Kommunitarismus behauptet, wir können uns überhaupt nur ethisch orientieren, weil wir immer schon in Gemeinschaften leben, die funktionieren. Das heißt, wir müssen eigentlich Moral gar nicht erfinden, sondern wir finden uns in moralischen Zusammenhängen immer schon vor, in Zusammenhängen, wo das Zusammenspiel einfach funktioniert, ohne dass man darüber groß diskutieren muss. Berühmter Hauptvertreter ist Michael Walzer und sein Buch in den 70er Jahren erschienen, Sphären der Gerechtigkeit. Darin will Walzer zeigen, wie vielfältig eine Gemeinschaft die Werthaltung ihrer Mitglieder sozusagen en passant organisiert. Das führt dazu, dass eine Gemeinschaft einen hohen Grad an moralischen Verbindlichkeiten aufbringt, ohne dass er groß diskutiert werden müsste. Ohne solche eingespielten Konventionen kann sich der Mensch überhaupt nicht ethisch orientieren, sagt Walzer. Das heißt, wenn er nicht in einer Gemeinschaft aufwächst, in der sowas einfach automatisch funktioniert, fehlt ihm alles. Er kann kein Gewissen ausprägen, er hat kein Pflichtbewusstsein, er hat keine Tugenden und er ist nicht unparteiisch. Alles das lernt ein Mensch in konkreten Gemeinschaften. Ein Beispiel dazu, nehmen wir an, eine Familie mit einem erwachsenen Sohn, der Sohn ist arbeitslos und die Eltern fördern ihren arbeitslosen Sohn, das heißt, sie geben ihm Geld, damit er monatlich über die Runden kommt. Warum machen sie das? Sie tun es nicht, weil sie dabei einer moralischen Regel folgen, sondern sie tun es einfach, weil es ihr Sohn ist. Die Begründung, es ist doch unser Sohn, deswegen helfen wir, ist keine moralische Begründung. Sie folgt nicht dem moralischen Muster, alle Eltern sollten ihre Kinder unterstützen, wenn sie arbeitslos sind. Oder alle Eltern sind verpflichtet, ihre arbeitslosen Kinder zu unterstützen. Ob ihr Verhalten moralisch ist, interessiert die Eltern überhaupt nicht, wenn sie das tun. Vielleicht ist es sogar unmoralisch, das zu tun. Also sozusagen sich zu beschränken auf eine Person, nämlich ausgerechnet auf den eigenen Sohn, während es doch noch andere 2 Millionen Menschen gibt, die arbeitslos sind und die auch Unterstützung brauchen könnten. Es gibt ja auch eine Kritik von Jesus selbst aus der Bergpredigt, wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Matthäus 5. Die Eltern helfen trotzdem ihrem arbeitslosen Sohn. Selbst wenn sie Christen sind, werden sie das tun. Und sie helfen ihm einfach deswegen, weil es ihr Sohn ist. Es ist ihnen egal, ob sie dabei moralisch handeln oder nicht. Dieses vormoralische Handeln ist aber eine wichtige Ressource, um dann auch moralisch handeln zu können. Und da komme ich jetzt zu dem theologischen Ethiker, den Herr Krompacher schon eben erwähnt hat, den früheren Züricher Ethiker Johannes Fischer, inzwischen wohnt er in Hessen, in Zwingenberg. Und Johannes Fischer sagt über diese Sorte vormoralischer Gründe, sie sind zwar nicht moralisch, aber wir lassen sie doch ethisch verbindlich sein. Auch unsere moralischen Begründungsformen wären völlig anders. Wir würden in einer völlig anderen Gesellschaft leben, wenn etliche Eltern nicht so handeln würden wie diese Eltern aus meinem Beispiel. Unser Verständnis von Rechten und Pflichten wäre ein völlig anderes Verständnis, wenn man ausschließlich moralische Gründe hätte, warum man sich verhält, wie man sich verhält. Dann hätte man vielleicht keinen moralischen Grund, so zu handeln, dann würde man so auch nicht handeln. Man hätte dann übrigens auch keine moralischen Gründe, warum man seiner Freundin mal eine Rose mitbringt. Und dann dürfte man es nicht tun. Es sind aber vormoralische Gründe, weswegen wir unseren Freundinnen gelegentlich mal rote Rosen mitbringen. Ich halte den Gedanken für vielversprechend, Toleranz gelten zu lassen aufgrund vormoralischer Gründe. Ich werde dafür im Kapitel 6 ein Argument vorstellen, ein Argument, warum solche vormoralischen Gründe entscheidend sind. Es ist übrigens ein Argument, das auch theologisch ist, aber gerade deswegen nicht moralisch ist. Es ist also sozusagen religiös fundiert. Wir haben also sozusagen eine religiöse Fundierung für die Toleranz und keine moralische. Wir brauchen Toleranz für die moralische Argumentation, weil eine vormoralische Bedingung für den moralischen Diskurs damit gegeben ist. Also wir brauchen deswegen Toleranz, weil sie uns hilft, gute moralische Gründe überhaupt erst zu entdecken. Toleranz ist also eine Bedingung für die Moral und nicht selbst moralisch begründbar. Ich komme zur Sektion 5.5, Erlaubnistoleranz. 5.5, Erlaubnistoleranz. Indem ich behaupte, dass Toleranz vormoralisch zu begründen ist, weise ich auch die Idee zurück, Toleranz könne moralisch begründet werden. Ich halte das nicht für möglich. Ich halte es zwar für selbstverständlich, dass Toleranz von allen Menschen als Prinzip ausgeübt werden muss sogar, aber dieses Muss ist eher ein existenzieller Zwang. Sozusagen, wenn wir leben, müssen wir tolerant sein, sonst sind wir im Grunde nicht lebensfähig. Aber es handelt sich nicht um ein moralisches Sollen. Es gibt aber keinen existenziellen Zwang, bestimmte Haltungen zu tolerieren. Das heißt also, was wir tolerieren, ist nicht damit festgelegt, dass Toleranz sozusagen ein Lebenszwang ist. Es ist also völlig kontingent. Kontingent heißt, es kann immer auch anders sein. Es ist kontingent, was man toleriert oder was man tolerieren muss und was man nicht tolerieren kann. Also es heißt, es kann mal dies toleriert werden und es kann unter anderen Umständen was ganz anderes toleriert werden. Es gibt mehrere Optionen, die zwar nicht gleich wahrscheinlich sind, aber doch immerhin gleichermaßen möglich sind, was man tolerieren kann, und zwar eben auch gegensätzliche Optionen. Und damit wird Toleranz zu etwas sehr Unsicheren und Instabilen. Sie bezieht sich auf bestimmte Haltungen, auf andere bezieht sie sich nicht, und sie bezieht sich auch nur auf diese Haltungen so lange, bis sich das aus irgendwelchen Gründen, und zwar kontingenten Gründen, einfach ändert. Es gibt keine moralische Pflicht, bestimmte Haltungen zu tolerieren. Es ist vielmehr einfach ein Glück, wenn wir toleriert werden. Vielleicht kann man auch etwas zu diesem Glück beitragen, dass es leichter fällt, dass andere einen tolerieren, aber im Allgemeinen kann man nicht sehr viel dafür, dass man toleriert wird. Und der Ausdruck Erlaubnistoleranz bezieht sich auf diesen Aspekt, dass es keine harten Gründe gibt, weshalb man toleriert wird. Also warum es keine harten Gründe gibt, warum man sich darauf verlassen kann, toleriert zu werden. Es wird den Abweichlern einer Konvention eine Ausnahme gegönnt, also man erlaubt ihnen, sich ausnahmsweise anders zu verhalten. Aber warum man ihnen erlaubt, sich so zu verhalten, ist nicht ein für alle Mal klar und vielleicht ist es nicht mal überhaupt klar. Und eben deshalb wird Erlaubnistoleranz auch weitgehend kritisiert. Das heißt, unter Ethikern ist das irgendwie unbefriedigend, dass wir keine moralischen Gründe haben, warum wir Menschen tolerieren könnten. Und deswegen wird dieser Ausdruck Erlaubnistoleranz auch abfällig benutzt. Es ist sozusagen ein polemischer Begriff gegen die Toleranz überhaupt. Erlaubnistoleranz hat den Anschein, willkürlich zu sein. Das ist sie auch in gewisser Weise, wenn sie kontingent ist. Sie ist in gewisser Weise gönnerhaft. Sie ist eine Form der repressiven Disziplinierung. Das heißt, ich toleriere dich, aber du weißt, indem du von mir toleriert wirst, weißt du, dass du eigentlich, dass es nicht zwingend ist, dass ich dich toleriere und dass du letztendlich von meiner Gunst abhängst. Also musst du dich auch so verhalten, dass ich weiter dir diese Gunst erweise. Und das ist eine Form der Disziplinierung. Der Ausdruck Erlaubnistoleranz suggeriert all diese konzeptionellen Schwächen, die tatsächlich zu diesem Begriff gehören. Ich werde diesen Begriff nicht benutzen, außer wenn ich die Kritik an der Toleranz darstelle. In der Sache halte ich den Gedanken für richtig, dass Toleranz nicht begründet werden kann, jedenfalls nicht moralisch begründet werden kann. Man hat immer nur kontingente Gründe dafür, warum man bestimmte Haltungen toleriert und andere nicht. Ich weise aber zurück, dass es deswegen schon willkürlich ist. Es gibt vielleicht kontingente Gründe, aber deswegen noch nicht willkürliche oder gönnerhafte Gründe, weswegen wir Menschen tolerieren. Ich behaupte schon, dass es harte Gründe gibt, warum wir bestimmte Menschen tolerieren oder bestimmte Haltungen tolerieren, bestimmte Verhaltensweisen oder Handlungen tolerieren und andere nicht. Das vormoralische Toleranzkonzept, das ich Ihnen vorstelle, ist ein flexibles Konzept, ein geschmeidiges, aber trotzdem ein klares und eindeutiges Konzept. Man kann also feste Regeln angeben, warum es funktioniert. Dass etwas vormoralisch begründet ist, heißt nicht, dass die Gründe austauschbar sind oder schwach sind. Das haben wir bei dem Elternbeispiel gesehen. Da gibt es ganz harte Gründe, warum der Sohn von seinen Eltern unterstützt wird. Er ist unser Sohn. Das ist zwar kontingent, aber kaum willkürlich und vermutlich auch nicht ersetzbar. Ein härteres Argument, es ist unser Sohn, deswegen helfen wir, ein härteres Argument gibt es nicht. Die Eltern verhalten sich eben konsequent solidarisch zu ihrem Sohn, vermutlich bis zur Sturheit. Das werde ich aber erst im nächsten Kapitel tun. In diesem Kapitel ging es ja erstmal nur darum, sozusagen diese Mehrdeutigkeiten des Toleranzbegriffes aufzuzeigen und sie zu sensibilisieren, dass wir eine Begründung für die Toleranz brauchen und welcher Art dieser Begründung nur sein kann. Ich komme deswegen am Ende dieses Kapitels wieder zu einigen Multiple-Choice-Fragen. Immer nur eine Antwort ist richtig. Was ist das Paradox des toleranten Rassisten? Wenn jemand tolerant ist, kann er kein Rassist sein. Wenn einem Rassisten bewusst wird, dass er tolerant ist, weiß er nicht mehr, dass er ein Rassist ist. Je rassistischer jemand ist, ohne aber gewalttätig zu werden, umso toleranter ist er. Jemand, der seinen Rassismus toleriert, ist intolerant gegen andere. Nur eine Antwort ist richtig, um das Paradox des toleranten Rassisten hervorzuheben. Gibt es Fragen? Dann bitte ich um Ihr erstmal schauen Sie, welche Option richtig sein könnte. Um Ihr Handzeichen, wenn Sie der Meinung sind, dass Satz 1 richtig ist. Wer ist für Satz 2? Satz 3? Satz 4? Das war richtig, alle haben da zugestimmt, sehr schön. Ich fand die anderen Formulierungen auch schön, aber sie sind alle falsch. Warum ist das liberalistische Toleranzkonzept repressiv, also unterdrückend? Erstens, der Liberalismus ist antireligiös und damit intolerant. Zweitens, der Liberalismus ersetzt Toleranz durch Gleichgültigkeit. Drittens, wenn alles toleriert werden muss, darf es nur noch liberalistische Überzeugungen geben. Oder viertens, wenn alles toleriert werden darf, wird es willkürlich, was faktisch toleriert wird. Auch hier nur eine Lösung, die richtig ist. Gibt es Rückfragen? Dann bitte ich Sie, sich zuzuordnen. Wer ist für Option 1? Option 2? Option 3? Option 4? Das war nicht mehr ganz so eindeutig. Die richtige Antwort ist Option 3. Die ersten zwei ist klar. Also Liberalismus muss nicht antireligiös sein und der Liberalismus muss auch nicht gleichgültig sein. Er kann auch allen Positionen gegenüber Respekt zollen, also Wertschätzung. Und das ist was anderes als Gleichgültigkeit. Der Liberalismus, indem er alles zulässt, was im Grunde mit seinem Liberalismus vereinbar ist, ist dann aber auch nicht willkürlich, weil er ein klares Kriterium hat, nämlich die Vereinbarkeit mit dem Liberalismus. Das ist eine reine Wissensfrage. Wer hat den Begriff der repressiven Toleranz gewählt? War das Immanuel Kant, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas oder Johannes Fischer? Ordnen Sie sich bitte zu. Wer ist für Option 1, Option 2, Option 3, Option 4? Das Vorurteil, dass Theologen es mit dem Glauben und nicht mit dem Wissen zu tun hätten, hat sich hier wieder mal bestätigt. Die richtige Lösung ist Option 2, Herbert Marcuse. Ich teile übrigens diese Auffassung nicht. Ich bin der Meinung, Theologie hat es durchaus mit Wissen zu tun. Welcher Satz ist falsch? Moralische Toleranz würde etwas zulassen, was moralisch inakzeptabel ist. Pflicht und Toleranz schließen sich aus, weil Pflicht Zwang ist, der keine Toleranz duldet. Wenn Toleranz Pflicht wäre, müsste das moralisch Falsche toleriert werden. Toleranz ist unmoralisch. Nur eins. Ich habe selber eben noch mal nachgedacht. Ja. Wenn Sie am Ende sagen, es gibt noch eine andere Option, lasse ich mich drauf ein. Also das müssten wir noch mal diskutieren. Aber ich bin eigentlich der Meinung, es ist nur eine Lösung wirklich falsch. Genau. Also welcher Satz ist falsch? Ne? Fast alle Sätze sind richtig, nur einer ist falsch. Wer ist für Option 1, Option 2, Option 3, Option 4? Die richtige Antwort ist Option 4. Toleranz muss nicht unmoralisch sein. Ja? Es gibt nur keine moralischen Gründe, moralische Toleranz zuzulassen. Aber das heißt nicht, dass es unbedingt unmoralisch ist. Was sind vormoralische Gründe? Sind das unmoralische Gründe, schlecht begründete ethische Gründe, Gründe moralischen Handelns, die selbst nicht moralisch richtig sind, Gründe moralischen Handelns, die selbst nicht ethisch gerechtfertigt werden? Wer ist für Option 1, Option 2, Option 3? War das zu 2 oder 3? 3, ne? Und Option 4? Richtige Antwort ist Option 4. Vormoralische Gründe können schon moralisch richtig sein. Das heißt also, dass sie sich mit der Moral vertragen. Also wenn sie sagen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, weil der Samariter das auch so gemacht hat damals, und ich erzähle dir mal eine Geschichte, dann ist das zwar kein Argument, aber es verträgt sich durchaus mit moralischen Argumenten. Also insofern ist es auch moralisch richtig. Es geht nur einfach darum, dass es eben nicht ethisch gerechtfertigt wird. Das heißt, dass wir keine ethischen Begründungen dafür haben. Wir sind hier am Ende dieses Kapitels und ich lasse wie immer Ihnen die Möglichkeit, nochmal Rückmeldungen zu geben, kritische Rückmeldungen, Rückfragen, die sich jetzt am Ende des Kapitels für Sie ergeben haben. Keine kritischen Rückmeldungen, dann würde ich einfach weitermachen mit Kapitel 6, eine vormoralische Begründung der Toleranz. Vielleicht machen wir an der Stelle vielleicht unsere 5 Minuten Pause, dann unterbrechen wir das nicht so. Der Berührung mit dem Campus. Ich komme zum Kapitel 6, eine vormoralische Begründung der Toleranz. In diesem Kapitel werde ich begründen, normalerweise wird man müde, wenn es heiß wird, aber Sie sind alle so aufgedreht. Ich bitte Sie jetzt, Ihre Kräfte zu bündeln für diese verbleibende Zeit. In diesem Kapitel werde ich begründen, warum wir tolerant sein müssen. Ich begründe dabei die moralische Toleranz. Es geht mir also jetzt nicht so sehr um religiöse Toleranz. Das wird Sie vielleicht zunächst mal überraschen, weil es ja nun mal in dieser Vorlesung um Frieden zwischen den Religionen geht. Aber Frieden ist eben entweder selbst ein religiöser Begriff, wenn man zum Beispiel vom Reich Gottes spricht und von Shalom, vom Frieden, in dem Wolf und Lamm nebeneinander liegen, oder aber Frieden ist ein moralischer oder ein politischer Begriff. Wenn man religiöse Toleranz begründen will, indem man den Begriff Frieden aus seiner religiösen Tradition versteht, dann verfängt man sich in den Widersprüchen, von denen ich in dem vergangenen Kapitel geredet habe. Ich brauche meine eigenen religiösen Ansprüche, um meine eigenen religiösen Ansprüche zu relativieren. Das heißt also, oder anders, ich relativiere sie nicht, aber dann toleriere ich eigentlich gar nicht, sondern ich benutze mein eigenes Friedenskonzept, das in Konkurrenz stehen könnte zu dem Friedenskonzept anderer Religionen, und damit toleriere ich die gerade wieder nicht. Ich muss also meine Religion voraussetzen, um andere Religionen zu tolerieren. Und dabei werte ich entweder die anderen dann doch ab oder ich werte sogar meine eigenen religiösen Vorstellungen ab, weil sie etwas tolerieren, weil sie etwas zulassen, was ja eigentlich den eigenen religiösen Ansprüchen widerspricht. Oder eben umgekehrt, ich verlange von anderen Religionen, dass sie meine religiösen Voraussetzungen von Frieden teilen, damit sie dann auch toleriert werden können von mir. Ich bin also entweder intolerant gegen mich selbst oder intolerant gegen andere. Oder eben, Frieden ist kein religiöser Begriff, sondern ein moralischer Begriff oder eben ein politischer Begriff. Dann geht es um moralische Toleranz. Ich interessiere mich also dann nicht so sehr für die Frage, ob wir religiösen Frieden zwischen den Religionen herstellen können. Mir geht es vielmehr um die Frage, ob wir politischen Frieden oder moralischen Frieden zwischen den Religionen herstellen können. Und dabei begreife ich Religionen als moralische Akteure, beziehungsweise religiöse Menschen sind moralische Akteure. Und es geht jetzt um die Frage, wie gehen wir mit Verhalten um, mit religiös motivierten Handlungsweisen, die wir eigentlich moralisch ablehnen. Inwieweit müssen wir religiös motiviertes Handeln zulassen, das wir moralisch nicht akzeptieren? Moralische Toleranz hat es zum Beispiel mit folgenden Themen zu tun im Hinblick auf Religion. Gewalt gegen Menschen aufgrund religiöser Ansprüche. Zum Beispiel der Ehrenmord, wenn man sagt, aufgrund einer bestimmten religiösen Vorstellung darf eine Frau nur einen bestimmten Mann heiraten, aber wenn sie sich für einen anderen entscheidet, wird die Ehre der Familie dadurch wiederhergestellt, dass die Frau getötet wird. Oder was in den USA gang und gäbe ist, Drohungen gegen Abtreibungsärzte von christlichen Fundamentalisten. Aber auch die Beschneidung ist ja immerhin eine Körperverletzung gegen Menschen aufgrund von religiösen Ansprüchen. Dürfen wir das tolerieren? Dann geht es um gesellschaftliches Verhalten gegen Religionen, also die Frage, wie gehen wir damit um, dass Menschen sich aufgrund ihrer Religion irgendwie in der Gesellschaft besonders zeigen. Die Frage nach dem Burka-Verbot, die Frage nach dem Kopftuchverbot. Und es geht um politische oder moralische Abgrenzung von Religionen, die Zeugen Jehovas, die ja bekanntlich keine Steuern zahlen, weil sie auch keine Staatsleistungen in Anspruch nehmen. Das Problem der Schulverweigerung, etwa bei christlichen Fundamentalisten, die sagen, wir schicken unsere Kinder nicht auf eine staatliche Schule, weil sie dort nämlich nicht gebildet werden, sondern verprägt werden. Wir können das besser, weil wir christliche Fundamentalisten sind und deswegen auch die Wahrheit haben. Aber auch die Frage, ob man die Sonntagsarbeit verweigern darf. Darf ein Krankenpfleger, der eigentlich am Wochenende Schichtdienst hätte, aufgrund religiöser Gründe, weil er Christ ist oder weil er Jude ist und damit entweder am Samstag oder am Sonntag eigentlich arbeitsfrei hat, aufgrund seiner religiösen Ansprüche, darf der entlassen werden, weil er die Schicht nicht annimmt. Bei der moralischen Toleranz bewerten wir die Verhaltensweisen anderer Religionen nach unseren moralischen Ansprüchen und nicht nach unseren religiösen Ansprüchen. Wir verurteilen zum Beispiel den Ehrenmord, weil er den Menschenrechten widerspricht. Wir verurteilen ihn nicht etwa deswegen, weil nach dem Standpunkt des Neuen Testaments die Ehe heilig ist. Der Standpunkt ist hier ein anderer. Wir beurteilen Handlungen nach ihrem moralischen Gewicht und nicht nach ihrer religiösen Motivation. Und deswegen können wir moralische Toleranz auch nicht damit begründen, dass es zum Beispiel unter anderen religiösen Voraussetzungen legitim zu sein scheint, dass der Ehemann seine Frau prügelt. Das war mal ein Gerichtsurteil im Jahr 2010 in Deutschland, wo eine Frau ihren Ehemann angeklagt hat wegen Körperverletzung. Und die Richterin damals gesagt hat, aufgrund der religiösen Voraussetzungen dieser Familie ist es durchaus üblich, dass der Ehemann seine Frau schlägt und deswegen kriegt er mindernde Umstände. Wir interessieren uns nur für die moralische Dimension solcher Handlungen und wir fragen, inwieweit wir moralische Abweichungen tolerieren können. Nicht die religiösen Abweichungen, sondern die moralischen. Kommen wir zur Sektion 6.1, Toleranz als notwendige Bedingung der Ethik. 6.1, Toleranz als notwendige Bedingung der Ethik. Ich hatte ja gesagt, Toleranz, moralische Toleranz lässt sich nicht moralisch rechtfertigen. Das hatte ich im vergangenen Kapitel ausgeführt. Ich behaupte aber zugleich, dass wir überhaupt nicht ethisch urteilen könnten. Wir könnten überhaupt nicht ethisch argumentieren, wenn wir nicht moralisch tolerant wären. Moralische Toleranz ist eine Grundbedingung für die Ethik überhaupt, aber man kann sie nicht moralisch begründen, weil sie eben eine Bedingung für die Moral ist. Sie ist eine vormoralische Grundbedingung für die Ethik. Warum? Weil die Ethik nach den besten Gründen sucht, weshalb eine bestimmte Handlung gerechtfertigt werden sollte oder warum sie ungerechtfertigt ist. Und dazu muss die Ethik zunächst mal alle Gründe zulassen. Die Ethik muss also auch Gründe zulassen, die der Ethiker eigentlich nicht akzeptiert. Und genau das ist Toleranz, etwas zuzulassen, was man nicht akzeptiert. Der Ethiker muss in der ethischen Beurteilung sogar fair sein mit Positionen, die er ablehnt. Und das kann er nur tun, indem er diese Position eben toleriert. Man könnte zum Beispiel über die Frage diskutieren, in ethischer Hinsicht, ist es erlaubt, dass Frauen gesteinigt werden dürfen, wenn sie zum Zeitpunkt der Eheschließung keine Jungfrau mehr sind? Wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass die Steinigung in diesem Fall dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung widerspricht und damit verstößt die Steinigung auch gegen Menschenrechte. Welche moralischen Gründe könnte aber nun jemand haben, der die Steinigung in diesem Fall für gerechtfertigt hält? Und da zunächst mal die Frage, dürfen wir solche Fragen überhaupt stellen? Dürfen wir das diskutieren? Dürfen wir die Argumente zulassen, warum uneheliche Frauen gesteinigt werden dürfen, wenn sie keine Jungfrauen mehr sind, zum Zeitpunkt der Eheschließung? Darf man das diskutieren oder? Was ist Ihre Meinung? Frau Kraus. Müssen wir so weit tolerant sein? Müssen wir so weit tolerant sein? Ja? Also sagen wir, wir sind halt tolerant, also lassen wir solche Diskussionen zu. Man könnte ja auch sagen, tolerant, okay, aber so weit geht die Toleranz dann nicht. Also ist jetzt die Frage, wie weit geht jetzt die Toleranz? Herr Degen hat sich gemeldet.
Ja, also ich hatte mich halt gefragt, inwiefern was zulassen.
Das muss natürlich nicht sein, aber ja, anhören oder sowas muss man das dann natürlich schon, denke ich.
Was ist denn der Unterschied für Sie zwischen anhören und zulassen? Und das würden Sie nicht mehr zulassen?
Ich denke nicht, dass man das zulassen muss, dass er so argumentiert. Mhm. Aber anhören kann man das sich dann erschauen.
Okay. Was hat dann der andere davon, wenn Sie ihm zuhören?
Nein, er muss ja nichts zwingend davon haben.
Ach so, okay. Gut. Frau Bosse. Auch wenn das Argument, warum wir Jungfrauen steinigen, uneheliche Frauen, wenn sie keine Jungfrau mehr sind, steinigen, das Bessere ist? Aha, okay. Frau Bast, Sie hatten sich noch. Das ist im Moment so das Verhalten der Großparteien gegen die AfD, dass man eben Argumente nicht zulässt. Das ist genau der Punkt. Wir müssen solche Argumente zulassen. Das heißt, wir müssen sie in den Diskurs aufnehmen. Und das heißt, wir müssen auch ihre Argumente auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen, weil wir sonst nicht wüssten, ob unsere Argumente wirklich die besseren sind, Frau Bosse. Ja, wenn Sie natürlich von vornherein ausgehen, mein Argument ist das Bessere, dann ist das fast eher so eine Gönnerhaltung, die dann nicht wirklich zum Diskurs kommt. Sie wollen was sagen? Ist kompliziert, ne? Könnte passieren, ne? Herr Reif, Herr Krombacher. Krombacher?
Das ist vielleicht auch ein Unterschied, ob ich mich in einem ethisch-wissenschaftlichen Diskurs mit etwas auseinandersetze und dann entsprechend noch argumentativ, oder ob ich mich mit einem Fundamentalisten auf der Straße, der der Meinung ist, seine Frau steinigen zu müssen, sei zum Zeitpunkt der Ehe schließlich keine Jungfrau mehr gewesen. Mit dem würde ich mich natürlich nicht versuchen, argumentativ auseinanderzusetzen, weil es
richtig
zum Leben seines Fundamentalismus gehört, dass es sowieso nicht.
Wir sprechen ja über Toleranz als Bedingung fürs ethische Argumentieren und damit für ein wissenschaftlich-ethisches Argumentieren. Deswegen gebe ich Ihnen da recht. Bei Herrn Reif klang es schon sehr stark und so wahrscheinlich zu stark für die Ohren von Herrn Degen, nämlich dass ein Argument, ein abartiges Argument, da sind wir uns ja sicher einig, dass es abartig ist oder dass die Position zumindest abartig ist, ein abartiges Argument zuzulassen, schon so etwas wie eine Gleichberechtigung wäre. Das muss ja gerade nicht sein. Toleranz heißt, etwas zuzulassen, was ich ablehne. Das heißt, ich darf werten, dass das böse ist. Ich darf werten, dass das moralisch schlecht ist. Ich muss aber trotzdem zulassen, dass diese Position zumindest in einem Diskurs vertreten werden darf. Darin besteht sozusagen die Gleichberechtigung. Das heißt nicht, dass alle Positionen gleichberechtigt sind. Also ich glaube, da an der Stelle würden Sie sich annähern. Herr Reifel dazu noch mal sagen. Genau. Also Herr Nieten, ja. Frau Bosse nochmal.
Dass meine Aussage so absurd ist, dass man bewusst sich entscheidet, auch keine Diskussion führen zu wollen, sich gar nicht Zeit nehmen.
Im wissenschaftlichen Diskurs?
Nee, bei der Politik jetzt.
Ja, ich bin beim wissenschaftlichen Diskurs. Das können Sie machen, aber dann müssen Sie zunächst mal nachweisen, dass die Position absurd ist.
Ja, aber wenn Sie so.
Dann müssen Sie zeigen, warum Grundrechte ethisch richtig sind. Ja? Also wenn Sie das einfach nur voraussetzen, haben Sie hier sozusagen einen blinden Fleck in Ihrer Argumentation. Ich will noch mal sagen, Toleranz heißt, etwas zuzulassen, was man abartig findet, was man schlecht findet, was man moralisch ablehnt. Es bedeutet nicht, dass alles gleich ist und auch gleichwertig ist, sondern Toleranz ist eine Zumutung, aber diese Zumutung ist die Bedingung dafür, dass wir wirklich ethisch überhaupt diskutieren können und wie Frau Bosse vorhin gesagt hat, es wird sonst zu einer Geschmacksfrage, ob ich für oder gegen Steinigung bin. Ja? Das muss sich objektiv entscheiden lassen und es lässt sich nur dann objektiv entscheiden, wenn alle Argumente auch gleichermaßen geprüft werden und darin besteht sozusagen ihre Gleichberechtigung. Frau Bosse hatte sich gemeldet und dann Herr Enter, genau, danke. Was meinen Sie mit eigenem Argument? Das behaupte ich ja gar nicht. Ich sage, ich bin mir nicht sicher, ob Sie wirklich so weit auseinander liegen oder ob es einfach um unterschiedliche Ebenen der Gleichberechtigung geht. Ich würde auch sagen, für die Prüfung eines Arguments müssen alle Argumente gleich behandelt werden. Da wäre ich also genau auf der Ebene auch von Herrn Reif. Aber das setzt voraus eine Haltung der Toleranz, nämlich etwas zuzulassen, was ich persönlich ablehne oder auch moralisch ablehne, weil ich meine Person die wahre Position, für die wahre Position halte. Jetzt bitte, Herr Ente.
In Ihrer Definition von Toleranz, da habe ich eine Frage. Mir schwingt da eine sachliche Dimension mit. Ich bin zutiefst überzeugt, du hast nicht recht, deine Argumentation ist falsch, aber ich halte sie auch moralisch für verwerflich, so ungefähr habe ich formuliert. Geht das? Also nehmen wir ein Beispiel, die lutherischen Kirchen in Osteuropa haben keine Frauenordination. Das halte ich für theologisch.
Das hatten wir letztes Mal, wo sie nicht da war, der Älter, dass es genau diese unterschiedlichen Ebenen gibt. Es kann tatsächlich sein, dass ein und derselbe Sachverhalt aus einer Perspektive tolerabel, in einer anderen Perspektive nicht mehr tolerabel, in einer dritten Perspektive aber akzeptabel ist. Das kann sein. Ja? Das geht zusammen. Insofern schließt sich das nicht aus. Ja? Also bei mir würde ich jetzt, ich würde es gerade nicht additiv sehen, sondern ich würde sagen, es ist multiperspektivisch und dadurch jeweils unterschiedlich zu bewerten. Was ich jetzt nicht in der nächsten Übung machen werde, hatte ich kurz überlegt, dass wir mal versuchen, Argumente zu sammeln, warum wir die Steinigung von Frauen zum Zeitpunkt der Eheschließung, die keine Jungfrau mehr sind, befürworten könnten. Ich werde sie mal nennen, Argumente, die mir eingefallen sind. Ich finde, dass man zumindest sich darauf einlassen muss, sozusagen auch diese Abartigkeit zuzulassen, diese Zumutung auch zu ertragen, solche Argumente mal durchzuspielen. Man könnte sagen, sexueller Kontakt vor der Ehe wertet die sexuelle Intimität zwischen Mann und Frau ab. Anstelle einer intimen Beziehung tritt dann eine gewisse sexuelle Beliebigkeit, Partner werden ausgewechselt. Und dadurch verliert auch die Sexualität ihre Bedeutung, nämlich die Bedeutung, ein Ausdruck von Intimität unter Liebespartnern zu sein. Man könnte ein anderes Argument noch anführen, man könnte sagen, in bestimmten Kulturen, das ist sozusagen ein kulturrelatives Argument, verbunden mit einem universalistischen Argument. In bestimmten Kulturen wird von den Ehepartnern erwartet, vor der Eheschließung keine sexuellen Kontakte gehabt zu haben. Wenn sich aber nun nach der Eheschließung herausstellt, dass jemand schon sexuellen Kontakt hatte, so ist bereits das Eheversprechen zu diesem Zeitpunkt gebrochen worden. Das heißt, der Ehepartner ist bereits zu diesem Zeitpunkt untreu gewesen, bevor er die Ehe eingegangen ist. Und warum dann die Steinigung? Man könnte sagen, das ist ein hohes Abschreckungspotenzial, um diesen moralischen Wert der Treue und der sexuellen Nichtbeliebigkeit möglichst hoch zu halten. Das wären mögliche Argumente, mit denen man sich dann auseinandersetzen müsste. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ich halte alle diese Argumente, die ich mir ausgedacht habe, für schwach. Und ich glaube, dass man sie sehr schnell entkräften kann. Ich kann dazu verweisen auf mein Buch Ethik der Liebe, was letzte Woche erschienen ist. Da können Sie einiges dazu nachlesen, um es sozusagen auch für den interreligiösen Dialog fit zu machen. Allerdings muss man dafür bereit sein, eben diese Argumente zu diskutieren und sie in der ethischen Prüfung fair und eben da auch gleichberechtigt zu behandeln. Und dabei muss man, und das ist genau die Zumutung der ethischen Argumentation, das ist genau die Toleranzforderung für den Ethiker, man muss die Gegenposition so stark wie möglich machen, damit man sie wirklich bewerten kann. Ansonsten vergleichen Sie Ihre Lieblingsposition, die Sie haben, mit der Karikatur einer schwachen Gegenposition. Und das ist nicht fair und damit auch nicht ethisch. Der Ethiker oder die Ethikerin nimmt also eine Als-Ob-Haltung ein. Sie legt Positionen zugrunde, als ob sie wahr wäre. Obwohl sie weiß, dass sie falsch ist und obwohl sie sie abartig findet, nimmt sie sie so, als ob sie wahr wäre und sie versucht, die besten Gründe für jede der untersuchten Positionen zu finden. Und diese Als-Ob-Haltung beruht eben auf Toleranz. Ich lasse eine Position im ethischen Diskurs zu, die ich nicht akzeptiere. Wir haben natürlich alle Vorurteile. Wir haben moralische Präferenzen getroffen. Wir wissen, wie wir denken in bestimmten moralischen Fragen. Wir leben auch in einer bestimmten Praxis. Und unsere Praxis schließt natürlich die Praxis anderer Menschen aus. Und das gilt genauso für Ethiker. Auch Ethiker leben in bestimmten Zusammenhängen. Die Haltung, die Toleranzhaltung der Ethikerin besteht aber darin, so zu tun, als ob das nicht so wäre, als ob sie nicht ihre eigene Position vertritt. Sie vertritt sie aber im ethischen Diskurs behandelt sie andere Positionen, als ob sie auch wahr sein könnten. Das heißt, sie lässt andere Positionen zu, die sie in ihrem eigenen Leben aber nicht akzeptiert. Das ist auch angeklungen, dass man sozusagen argumentativ etwas zulässt, was man aber im Leben nicht akzeptiert. Das bedeutet allerdings auch, Ethik ist ein riskantes Unternehmen. Wer Ethik betreibt, setzt sich dem Risiko aus, die eigene moralische Position aufzugeben, aufgrund der besseren Gründe der Gegenposition. Denn die besten Gründe sollen ja entscheiden. Und wenn sich im ethischen Diskurs herausstellt, dass die Gegenposition doch die besseren Gründe hat, dann nimmt die Ethikerin diese Position an, zumindest in der Theorie, oder sie nimmt sie zumindest im Leben, in ihrem eigenen Leben, differenzierter wahr. Dann sagt sie, ganz so böse sind die ja gar nicht. Ethik ist also eine Disziplin der Als-Ob-Gleichheit der moralischen Position. Es ist keine Gleichheit der Position, sondern eine Als-Ob-Gleichheit. Ich weiß, dass ich Recht habe, ich weiß, dass die anderen abartig sind, aber ich behandle die so, als ob sie gleich wären. Und diese Als-Ob-Handlung beruht eben gerade auf moralischer Toleranz. 6.2, das Dilemma der Ethik. 6.2, das Dilemma der Ethik. Die moralische Toleranz, die ich Ihnen eben dargestellt habe, macht auf ein weiteres Phänomen aufmerksam, das ich das Dilemma der Ethik nenne. Es beruht auf einem sogenannten epistemologischen Defizit. Epistemologisch, aus dem griechischen Episteme, Wissen, Wissenschaft, heißt, was lässt sich wissen? Wenn Sie also eine epistemologische Fragestellung haben, dann wollen Sie wissen, was lässt sich eigentlich wissen? Wie kriegen wir raus, was wahr ist? Was können wir erkennen? Eine der banalsten epistemologischen Wahrheiten lautet, wir können nicht alles wissen. Oder nochmal genauer, wir wissen, dass wir nicht alles wissen. Und wir wissen auch, dass wir nicht alles wissen können. Wir können wissen, dass wir niemals alles wissen werden. Der Grund dafür liegt bereits in unserer leiblichen Verfasstheit. Unser menschlicher Leib ist bereits so konstituiert, dass er sich nach vorne orientiert und damit bereits alles hinter sich ausblendet, was hinter ihm liegt. Dadurch, dass unser Körper so ausgestattet ist, haben wir immer blinde Flecken, die wir gerade nicht erkennen können, die wir gerade nicht wissen können. Der Leib hat eine Ausrichtung, bei der das Wissen geradezu selektiert wird, wo sozusagen das Unwissen eine gleichberechtigte Rolle zum Wissen spielt. Man könnte sogar sagen, das Unwissen spielt noch eine größere Rolle als das Wissen. Wir wissen immer mehr nicht, als wir wissen. Der Leib blendet im Grunde fast alles aus. Er blendet schon mal fast alles aus, was hinter ihm liegt. Und nur deswegen kann er sich überhaupt nach vorne orientieren. Das heißt also, Unwissen zu haben, ist gerade ein Orientierungsvorteil. Gerade weil wir nicht alles wissen, können wir uns im Leben orientieren und zurechtfinden. Menschen können sich überhaupt nur orientieren, weil sie nicht alles wissen. Das klingt paradox, ist aber so. Machen wir uns mal das am Gegenteil klar, wir würden alles wissen. Wenn ich wirklich alles wissen würde, dann wäre ich absolut handlungsunfähig und völlig unflexibel. Denn wenn ich alles weiß, dann weiß ich in jeder Situation und für jede Situation auch, wie ich mich verhalten werde. Und das heißt, dass ich nicht in der Lage bin, mich zu entscheiden, mich so oder so zu verhalten, weil mein Wissen mich im Grunde bereits festlegt, mich so oder so zu entscheiden. Das heißt letztendlich, ein allwissendes Wesen würde so ablaufen im Lebensvollzug wie ein vorprogrammiertes Computerprogramm. Ich wäre zwar allwissend, aber ich könnte mich im Leben nicht orientieren. Es ist also grundsätzlich positiv, dass wir nicht alles wissen oder dass wir sogar fast nichts wissen. Die allermeisten Dinge, die ich nicht weiß, sind für mein Leben völlig belanglos. Das heißt aber umgekehrt nicht, dass wir möglichst wenig wissen sollten, um uns zu orientieren. Es wäre schon ganz gut, wir würden schon ein bisschen was wissen. Wir können also sagen, der Mensch orientiert sich, indem er immerhin etwas weiß. Aber er orientiert sich nur indem er nicht alles weiß. Oftmals reicht es, dass wir irgendwelche Mutmaßungen treffen, die nur wahrscheinlich zutreffen, ohne dass wir wissen, ob sie auch wirklich wahr sind. Wer sich im Leben orientiert, lebt daher riskant, weil er immer mit einem Raum von Ungewussten zu tun hat. Er vertraut immerhin mal seinen Mutmaßungen. Er vertraut bestimmten Lebenserfahrungen. Aber er kann eben nicht alles wissen. Lebensorientierung baut sich nicht nur auf Wissen auf, sondern auch auf Vertrauen. Wir können überhaupt nur leben, weil wir nicht nur wissen, sondern auch vertrauen, dass das, was wir nicht wissen, für unser Leben nicht so spielentscheidend ist. Wir vertrauen dabei in eine Instanz, und jetzt wird es eben theologisch, wir vertrauen in eine Instanz, die uns garantiert, dass man sich immerhin auf die Tatsachen verlassen kann, also auch auf die Tatsachen, die wir nicht wissen. Das spielt für die Moralität eine ganz entscheidende Rolle, aber nicht nur für die Moralität, auch für die Sachverhalte, in denen wir leben. Wir vertrauen darauf, dass das, was wir nicht wissen, immerhin nicht verhindert, dass wir uns im Leben orientieren können und auch nicht verhindert, dass wir uns im Leben moralisch verhalten können. Wir vertrauen darauf, dass die Tatsachen, die wir nicht kennen, in aller Regel uns auch nicht gefährlich werden. Wir vertrauen also in eine Instanz, die die Tatsächlichkeit der Tatsachen garantiert, damit wir uns überhaupt orientieren können. Nochmal, wäre es immer lebensgefährlich, was wir nicht wissen, dann könnten wir uns gar nicht leisten, nicht alles zu wissen. Weil in jedem Moment könnte etwas passieren, was unser Leben sofort beendet. Wir müssen also zumindest darauf vertrauen, dass die Tatsachen, auch wenn wir sie nicht kennen, wenn wir sie nicht wissen, dass die Tatsachen zumindest sind, was sie sind, dass sie also verlässlich sind, auch dann, wenn wir sie nicht kennen. Das ist eine merkwürdige Ausdrucksweise, die Tatsächlichkeit von Tatsachen, und das wird Ihnen vielleicht erstmal nicht viel sagen, und auch was soll das sein, ein Vertrauen in die Tatsächlichkeit von Tatsachen. Das ist deswegen ein so ungewohnter Begriff, weil uns das Phänomen viel zu sehr vertraut ist. Und manchmal sind gerade die naheliegenden Dinge, mit denen wir permanent umgehen, die Dinge, die wir übersehen. Das Gegenteil ist für uns einfach undenkbar, dass wir dieses Vertrauen nicht hätten. Und deswegen ist uns das Phänomen auch so fremd. Ich will aber zeigen, wie wichtig es ist, dass wir dieses Vertrauen haben in diese Tatsächlichkeit von Tatsachen. Nehmen wir mal an, die Tatsachen gelten nicht tatsächlich. Wir hätten also es mit Tatsachen zu tun, die aber nicht verlässlich wären, die nicht tatsächlich gelten. Was wäre dann der Fall? Sie sitzen alle auf einem Stuhl. Warum? Weil es eine Tatsache ist, dass ein Stuhl eine relativ bequeme Sitzgelegenheit ist. Sie können sich also darauf verlassen, dass das auch bei Ihrem Stuhl der Fall ist, auch wenn jetzt jemand aufsteht. Wir wissen auch, dass manche Stühle nicht ganz so stabil sind. Stuhlbeine können brechen, damit können wir auch rechnen. Also verhalten wir uns in der Regel auf einem Stuhl möglichst so, dass das Risiko gering bleibt, dass unser Stuhlbein brechen könnte und dass wir deswegen weiter es mit einer bequemen Sitzgelegenheit zu tun haben. In all dem verhalten wir uns nach Tatsachen. Und selbst bei einem unbequemen Stuhl oder auch bei einem Stuhl, wo ein Stuhlbein locker ist oder vielleicht sogar eins fehlt, verhalten wir uns noch entsprechend dieser Tatsache, dass ein Stuhl eine relativ bequeme Sitzgelegenheit ist. Manchmal kann man sich sogar auf einen instabilen Stuhl noch einigermaßen draufsetzen. Und Sie werden je nach Tatsache entscheiden, ob Sie das tun werden. Wir nehmen aber niemals an, dass der Stuhl im nächsten Augenblick sich in glitschige Masse verwandeln könnte. Und es widerspricht auch der Tatsache eines Stuhls, dass er im nächsten Augenblick uns beißen wird. Wir würden uns alle nicht auf einen Stuhl setzen, wenn wir wüssten, dass er uns im nächsten Moment beißen könnte. Das heißt, wir vertrauen in die Tatsache, dass ein Stuhl eine bequeme Sitzgelegenheit ist. Und wir schließen vollkommen aus, dass er sich im nächsten Moment in glitschige Masse verwandeln könnte. Dieses Vertrauen, sich auf einen Stuhl zu setzen, hat aber nichts mehr mit der Tatsache zu tun, was ein Stuhl ist. Sie können also an Ihrem naturwissenschaftlichen Wissen darüber, was ein Stuhl ist, niemals beweisen, dass sich der Stuhl nicht im nächsten Moment in glitschige Masse verwandeln wird oder sie beißen wird. Naturwissenschaftlich ist das zwar eine völlig unmögliche Tatsache, aber wir sprechen ja jetzt gerade davon, dass ein Stuhl sich in etwas verwandelt, was er nicht ist, was also nicht mit seiner Tatsache zu tun hat, wo also die Tatsache selbst unzuverlässig ist. Und da geht es eben um die Tatsächlichkeit von Tatsachen. Es geht hier nicht um etwas, was naturwissenschaftlich belegt werden kann oder was naturwissenschaftlich widerlegt werden kann, sondern bei alledem, was wir denken und wie wir leben, vertrauen wir dabei auf die Tatsächlichkeit von Tatsachen. Zum Beispiel vertrauen wir darauf, dass ein Stuhl wirklich ein Stuhl ist. Und dieses Vertrauen wird zwar in der Lebenserfahrung weitgehend bestätigt, und trotzdem ist es nicht die Lebenserfahrung, die uns das lehrt, dass es das gibt, diese Tatsächlichkeit von Tatsachen. Denn woher wissen wir denn, dass unsere Lebenserfahrung tatsächlich ist, was sie ist? Wir würden dann logisch zirkulär argumentieren. Wir würden also das, was wir in einer Schlussfolgerung zeigen wollen, bereits voraussetzen. Wir würden einfach voraussetzen, die Lebenserfahrung zeigt uns, dass die Lebenserfahrung eine Tatsache ist. Das ist ein logischer Zirkel. Mit einem logischen Zirkel können Sie überhaupt gar nichts beweisen. Weil das Phänomen so kompliziert ist, mache ich dazu eine kleine Übung. Also es ist einerseits völlig klar, dass wir das tun. Wir vertrauen diese Tatsächlichkeit von Tatsachen. Das macht schon jedes Kind so. Auch jedes Tier macht das so. Und trotzdem ist es ein Phänomen, dem man erstmal auf die Spur kommen muss. Und deswegen mache ich eine kleine Übung dazu. Ich habe einige Sätze vorbereitet und Sie sollen bitte die Sätze herausgreifen, in denen stärker unsere Angewiesenheit auf die Tatsächlichkeit betont wird. Das heißt, es sind Sätze dabei, in denen Menschen darüber nachdenken, wie könnte denn die Tatsache sein? Und es sind Sätze dabei, in denen Menschen darüber nachdenken, sind denn die Tatsachen wirklich verlässlich? Ist die Tatsache wirklich, was sie ist? Also ist die Tatsächlichkeit der Tatsache berührt? Hier sind Mehrfachantworten möglich. Vielleicht klappt es, dass wir uns morgen treffen. Ich kann nicht bestimmen, was ich gestern getan habe. Ich konnte gestern nicht bestimmen, was ich gestern getan habe. Ich kann nicht bestimmen, dass morgen morgen ist. Ich kann nicht bestimmen, dass ich frei bin. Vielleicht brauchen Sie ein bisschen Murmelrunde, 2 Minuten, und dann würde ich gerne mal ein bisschen was hören, was Sie dazu denken. Mehrere sind möglich, ja. Sie müssen jetzt nicht alle Lösungen gefunden haben, aber wer bietet mal einfach eine Lösung an? Herr Nethin. Sie verwenden jetzt den Begriff der Tatsächlichkeit als etwas Ungefähres. Ja?
Tatsächlichkeit.
Tatsächlichkeit, Entschuldigung. Ja. Tatsächlich ist sowas Ungefähres. Könnte sich zu einer Tatsache entwickeln. Ja, so. Okay. Frau Kraus. Das wäre so wie der beißende Stuhl, wenn morgen auf einmal nicht mehr morgen wäre. Ja?
Ja,
so. So haben wir zwei verschiedene Positionen. Gibt es weitere Voten? Sie können auch gerne noch mal reagieren. Gibt es weitere Voten? Oder auch weitere Angebote? Frau Bosse?
Wir haben auch 2 und 4 der Tatsächlichkeit zugeordnet, aber bei der 5 haben wir irgendwie nicht so den Zugang gefunden, wie wir das jetzt Tatsache oder Tatsächlichkeit ist. Weil dann haben wir ja gesagt, dass wenn ich bestimme, dass ich frei bin, dann bin ich ja schon frei, weil ich bestimmt habe. Aber irgendwie kann man doch auch nicht weiter. Also die 5 müssen jetzt irgendwie nicht zuzuordnen.
Also irgendwie nicht so richtig Tatsache, aber auch nicht so richtig Tatsächlichkeit. Das wäre so noch was Drittes. Kann jemand helfen beim Satz 5? Tatsache oder Tatsächlichkeit? Okay. Dann machen wir jetzt mal eine Abstimmung und dann löse ich es noch auf. Ordnen Sie sich bitte zu, was Sie denken, was... Ich frage jetzt also nur ab, wo wird die Tatsächlichkeit betont? Wie ist es mit Satz 1? Wer der Meinung ist, dass Satz 1 die Tatsächlichkeit betont, den bitte ich ums Handzeichen. Wer ist der Meinung, bei Satz 2 handelt es sich hier um eine Betonung der Tatsächlichkeit? Satz 2. Jetzt sind wir bei Satz 3. Tatsächlichkeit. Satz 4. Und wie ist es mit Satz 5? Ja, vereinzelte Stimmen sind der Meinung. Das ist die Lösung. Die Begründung für 2 und 4 hat Frau Kraus eigentlich perfekt gesagt, muss ich nicht nochmal wiederholen. Ich muss, wenn ich morgen verändern will, dass morgen nicht morgen ist, muss ich zunächst mal voraussetzen, dass morgen morgen ist. Und das heißt, ich setze also die Tatsächlichkeit von morgen voraus. Bei dem Satz 5 ist es genauso. Ich kann nicht bestimmen, dass ich frei bin. Genau mit dem Argument, wie Frau Boss das gesagt hat. Denn wenn ich es bestimmen könnte, wäre ich ja bereits frei und dann hätte ich es gerade nicht bestimmt. Ja? Das ist übrigens das Argument, was Martin Luther verwendet hat, um zu sagen, dass der menschliche Wille unfrei ist, weil er eben sich nicht dazu entscheiden kann, frei zu sein, sondern es einfach ist. Und diese Unfähigkeit setzt eben voraus, dass die Freiheit ist, was sie ist. Und genau das zeigt die Tatsächlichkeit des unfreien Willens auf. Bis nächste Woche.